Ja. Ich weiß ja auch nicht genau, was Sie hören wollen. Ich habe jetzt die Ausstellung mal ganz kurz, also ein bisschen durchgegangen und sehe, das sind alles eigentlich die Themen, um die es mir auch geht seit 20 Jahren. Irgendwie sind eine Menge Probleme offenbar über uns hereingebrochen und die scheinen alle lösbar zu sein, nicht wahr? Man muss nur ein paar Fachleute beauftragen, diese Probleme zu lösen, und dann bieten die Lösungen an und dann hat man in kurzer Zeit diese Probleme gelöst, weltweit, und dann stellt man fest, es sind zwei neue dafür da oder drei oder zehn. Und dann beauftragt man halt die Fachleute, diese Probleme zu lösen, und dann tun sie das wieder und siehe da, dann hat man demnächst wieder für jedes von diesen dreien wieder drei oder so. Und Sie wissen, auch wenn es nur jeweils zwei neue sind, geht das mit dem Wachstum der Probleme sehr schnell. Denn zwei mal zwei mal zwei mal zwei, wenn Sie das 10-mal hintereinander machen, dann haben Sie schon 1.000. Und wenn Sie es 33-mal hintereinander machen, dann haben Sie schon 10 Milliarden. Also das, sowas nennt man eine Instabilität. Ja. Wenn also, wir glauben dauernd, wir lösen Probleme und in Wirklichkeit schaffen wir Probleme, und zwar immer größere und immer schneller. Die neuen Probleme sind meistens noch etwas dringender als die alten. Das könnte natürlich sein, dass jemand mir also Übertreibung vorwirft und sagt, naja, das ist ja jetzt wegen des Effekts eine Erfindung von mir mit diesem Problemwachstum. Aber wir brauchen ja nur zu schauen, was in unserer eigenen Lebenszeit inzwischen auf der Erde passiert ist, dass also buchstäblich die Grundlagen alles Lebendigen auf der Erde kaputt zu gehen drohen. Es stirbt heute jede Stunde eine lebendige Art aus. Und manche Biologen, die gar nicht irgendwie besonders grün angehaucht sind, sagen, es könnten auch schon 10 pro Stunde sein. Ja? Also das Leben auf der Erde, die ganze Biosphäre, wird abgebaut von uns. Durch das, was wir für unser bestes, fortschrittlichstes Tun halten. Nämlich, warum sterben denn die Arten aus? Einmal, weil wir die Erde so viel bewohnbarer für uns selber gemacht haben, weil wir so viel mehr geworden sind und eben alle Lebensräume abbauen für andere Lebewesen. Aber dann vor allem dadurch, dass wir eben alles vergiften. Dass wir nämlich jede Stunde eine neue chemische Verbindung in die Welt bringen. Das ist auch gerade zufällig ungefähr so in der Gegend von jede Stunde eine, wenn wir sie über die letzten paar Jahrzehnte mitteln, dann hat der Mensch ungefähr jede Stunde eine neue Chemikalie in die Welt gebracht, die es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, die hat es vorher im ganzen Universum wahrscheinlich nicht gegeben. Und wenn es dem Menschen gelingt, eine neue Verbindung zu machen, dann ist er stolz und sagt, schau, was ich da Tolles gemacht habe. Ne? Und die Chemiker sind stolz drauf. Es ist doch eine tolle Schöpferkraft, die wir da beweisen. Das Dumme ist halt nur, es ist sehr unwahrscheinlich, dass all diese neuen Dinge mit den alten Dingen zusammenpassen. Und als in den letzten 10 Jahren die Diskussion also schärfer geworden ist über die Chemie, vor allem über die sogenannte Chlorchemie und diese Dinge, da hat sich die chemische Industrie zunächst mal also verteidigt mit diesen großen Anzeigen, die Sie sicher überall gesehen haben in den großen Zeitschriften und Zeitungen, wo ganzseitige Anzeigen, wo man sieht, wie schön die Welt ist, nicht? Wo wunderschöne Landschaften, wunderschöne Tiere und Pflanzen, und dann stand immer dabei, das ist doch alles Chemie. Also was wollt ihr denn eigentlich? Nicht wahr? Das stimmt ja, das ist alles Chemie. Alles, was es gibt, alles, was aus Materie ist, das ist Chemie. Nicht? Und dann hat die Chemieindustrie gesagt, jetzt hört doch nicht auf diese Dummköpfe, die euch da einreden, Chemie ist was Gefährliches. Ne? Siehst doch, alles Wunderschöne, was es auf der Welt gibt, ist Chemie. Stimmt ja auch. Der Unterschied ist halt, alles das, was es gibt in der Biosphäre, auf der Erde, das ist gemeinsam gewachsen über 4,5 Milliarden Jahre. In dieser Zeit hat sich das Leben auf der Erde entwickelt und hat dabei sogar die ganze Erdoberfläche mitgeformt. Nicht wahr? Die ersten paar Kilometer der Erdoberfläche sind ja alle vom Lebendigen geformt. Sehen Sie hier diese Sedimentgesteine, das stammt ja alles, ist alles mit vom Lebendigen gemacht worden. Das hat sich gemeinsam entwickelt. Und die Atmosphäre, die Zusammensetzung der Atmosphäre, ist durch das Leben bestimmt worden. Die Atmosphäre der Erde hatte ursprünglich keinen Sauerstoff. Ja? Und damals gab es auch diese Ozonschicht nicht dort oben. Und dadurch kam viel ultraviolettes Licht, hartes ultraviolettes Licht auf die Erdoberfläche durch. Und das war für die Entstehung des Lebens wahrscheinlich notwendig und wichtig. Aber später dann, nach ein paar hundert Millionen Jahren, hat dann das Leben entdeckt, dass noch höhere Lebensformen möglich sind mit Hilfe von Sauerstoff. Und dann fing dieser Prozess an, dass das Leben diese Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert hat und dadurch entstand oben die Ozonschicht, dadurch kam Vinia UV durch, dadurch konnte das Leben zu noch höheren Formen sich entwickeln. Und so hat sich also die ganze Atmosphäre und das Meer und die Erdoberfläche, das hat sich alles gemeinsam entwickelt. Und das nennen wir heute die Biosphäre. Und dort passt eben alles zusammen, weil eben alles immer miteinander ausprobiert worden ist. Deshalb passt es zusammen. Nicht, weil irgendjemand einen gescheiten Plan gemacht hat und gesagt hat, jetzt probieren wir mal aus, was zusammenpasst. Im Kopf, das geht nicht. Im Kopf kann man das nicht ausprobieren, weil es nämlich viel zu viele Möglichkeiten gibt. Und um das erstmal am Anfang gleich nochmal klar zu machen, benutze ich immer gerne ein ganz einfaches Bild, um nochmal in die Köpfe zu bringen, was eigentlich Komplexität ist. Wie viele Möglichkeiten es gibt und was es heißt, dass Dinge zusammenpassen. Stellen wir folgende Frage. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich ein paar Punkte mit Linien verbinden? Also fangen wir an mit zwei Punkten. So, nehmen wir zwei Punkte und fragen, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, gerade Linie zu ziehen? Naja, eine Linie oder keine. Macht zwei Möglichkeiten. So, jetzt nehmen wir drei Punkte, da können Sie es auch ausprobieren. Ne? Dann können Sie hier eine Linie ziehen oder da, sind drei Möglichkeiten. Oder da und da, oder da und da, oder da und da, sind nochmal drei Möglichkeiten. Jetzt haben wir schon sechs. Und dann drei Striche, macht sieben, oder gar keinen Strich, macht acht. So, das sind alle. Acht Möglichkeiten. Nicht schlimm. Ne? Probieren Sie es mit vier Punkten aus, können Sie es noch ausprobieren, kommen 64 raus. Und so weiter, mit 5 Punkten sind es 1024. Und dann frage ich, wie viele Punkte müsste ich wohl nehmen? So, ein paar Punkte. Wie viele Punkte müsste ich wohl nehmen? Damit die Anzahl der verschiedenen Beziehungsmuster durch Striche größer ist als die Anzahl der Atome im Weltall. Nur Weltall, das heißt, alles das, was wir sehen können, wenn wir mit den größten Fernrohren bis an unseren Horizont in der Welt gucken, das sind 15 Milliarden Lichtjahre weit, so groß ist die Welt. So, alles, was da an Materie ist, besteht aus Atomen. Und das ist also eine sehr große Anzahl von Atomen. Und frage, wie viele Punkte müsste ich nehmen, damit die Anzahl der verschiedenen Beziehungsmuster, die ich machen kann mit Strichen zwischen diesen Punkten, damit diese Anzahl größer ist als die Zahl der Atome im Weltall? Und die Antwort ist 24. Wenn Sie 24 Punkte haben, also hier, da und noch vier. Jetzt fangen Sie an, Striche zu ziehen, auf verschiedene Arten. Alle möglichen verschiedenen Arten. Dann ist die Anzahl dieser möglichen verschiedenen Arten schon größer als die Anzahl der Atome im Weltall. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn Leute behaupten, das kriegen wir in den Griff. Das kann man nicht in den Griff kriegen. Das kann man, auch wenn man alle Materie der Welt in einen einzigen riesigen Computer verwandelt, und den das ganze Weltalter lang rechnen lässt und Milliarden von Weltaltern lang rechnen lässt, auch dann kann der noch nicht mal die Zahl dieser Möglichkeiten zählen, die ich mit 24 Punkten habe. Ja, also das ausprobieren, das geht nicht. Das heißt, da fragt man sich natürlich dann als erstes, ja, aber wie kommt es denn dann, dass irgendetwas in der Welt funktioniert? Dass es lebensfähige Gebilde gibt? Wie ist das denn möglich? Wenn die Zahl der Möglichkeiten so unermesslich groß ist. Und fast alle Möglichkeiten sind natürlich nicht lebensfähige Strukturen. Wie kommt das? dass wir hier stehen und sitzen und denken. Das sind unglaublich komplexe, raffinierte Strukturen. Alles das, was es in der Welt gibt. Wie kommt das, dass das funktioniert? Woran liegt es? Und das haben wir nun verstanden, woran das liegt und wie das geht. Also die Wissenschaft hat auch durchaus was Positives geleistet. Früher haben die Menschen, wenn sie sich diese Frage gestellt haben, woher das kommt, mussten sie Bilder entwickeln. Das sind die Mythen, die Schöpfungsmythen und die ganzen Geschichten, wie die Götter entstanden sind, wie die Götter den Menschen gemacht haben, die Welt gemacht haben. Das sind Geschichten, mit denen man versucht, eben das jeweilige Verständnis dieser früheren Zeiten von diesem Schöpfungsprozess zu beschreiben. Nur wenn wir verstehen wollen, wie die Welt zustande kommt und wie wir in der Welt handeln, wie also unsere eigene Kreativität in diese Schöpfung hineinpasst, dann müssen wir wohl oder übel sozusagen das Grundprinzip der Schöpfung verstehen. Wir müssen auch eine Art finden, darüber reden zu können. Auf eine Weise, so dass man Menschen das klar machen kann. Mit den alten Bildern gelingt das heute offenbar nicht. Denn wenn Sie heute einen Bischof in eine Ethikkommission berufen und sagen ihm, er soll doch bitte mal klar machen, ob man ein bestimmtes Freisetzungsexperiment machen darf, wo bestimmte neue Chemikalien oder neue gentechnisch erzeugte Pflanzen oder Tiere verbreitet werden sollen. Und dann berufen sie halt Sachverständige. Ne? Und wer ist sachverständig für das, was man darf und was man nicht darf? Das ist der Bischof zum Beispiel oder ein Theologe. Aber Sie werden sehen, der weiß natürlich nicht, was er da sagen soll. Denn welche Kriterien stellt ihm die alte Schöpfungsgeschichte dafür zur Verfügung? Und deshalb, wenn es also dann wirklich um die Sache geht, dann sind die Einzigen, die was davon verstehen, die sogenannten Fachleute, die nämlich wissen, wie man es macht. Und wenn sie die fragen, ob da irgendwas Schlimmes passieren könnte, dann werden die ihnen sagen, naja, im Prinzip schon. Aber wir wollen ja alle das Beste und deshalb wird es schon gut gehen. Und da muss ihnen sozusagen einfallen, ach so, Moment mal, dass der das Beste will, das ist ja unter Umständen nicht ausreichend. Denn bei der ungeheuren Menge von Möglichkeiten ist es vielleicht, hat er vielleicht ganz wesentliche Möglichkeiten nicht mit berücksichtigen können. Und was ist dann? Naja, Sie wissen, was dann ist. Ne? Dann geht was schief. Da ist ein neues Problem da, ein größeres. Und was ist dann die Antwort, wenn Sie dann zu dem Sachverständigen hingehen und sagen ihm, jetzt habt ihr aber was angerichtet. Was sagt er dann? Dann sagt er, ja, ja, das ist richtig. Es ist ein großes Problem entstanden, sehr schlimm. Das war aber nach dem damaligen Stand der Wissenschaft nicht vorhersehbar. Und deshalb sind wir nicht verantwortlich. Nicht? Und das glauben sie ihm dann auch. Stimmt ja auch. Das ist so, wie unsere Gesellschaft funktioniert, können sie den Mann nicht verantwortlich machen. Der hat immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und beraten. Und die Politiker und die Wirtschaftler haben das alles gemacht. Und die Bevölkerung hat es gerne gekauft, hat mitgemacht. Und wer ist schuld? Es ist keiner schuld. Ne? Jetzt haben wir ein neues Problem entdeckt. Ne? Die Demokratie funktioniert nicht. Wenn man davon ausgeht, dass etwas richtig ist, weil es die Mehrheit will und weil sie es will, weil ihr Berater etwas gesagt haben und weil die Berater alle guten Willens sind und das Beste wollen. Und siehe da, die Welt geht dabei unter. Keiner ist schuld. Da ist ein Problem. Nicht? Und wie lösen wir das nun? Ohne, dass ein neues, noch größeres entsteht. Und deshalb habe ich also angefangen zu schreiben und zu reden. Und ich versuche sozusagen wirklich zurückzugehen auf die Grundfragen. Was ist überhaupt das Prinzip der Schöpfung? Woran liegt es denn, dass die Geschichte der Welt wirklich jetzt bei 20 Milliarden Jahre lang, also jetzt nicht der Erde, sondern des ganzen Kosmos, das ist also 15 bis 20 Milliarden Jahre gelaufen, und es ist dabei immer Schöneres entstanden, immer raffinierter Organisiertes. Angefangen hat das Ganze, das wissen wir heute ziemlich gut, angefangen hat die ganze Welt in einem Zustand praktisch ohne jede interessante Struktur. Nämlich das, was wir heute den Urknall nennen, naja, das ist dieser Zustand, wo alles das, was wir heute sehen in der Welt, wo das alles ganz dicht zusammen war, ganz gleichmäßig, ungeheuer heiß, ohne jede Eigenschaft, da gab es noch nicht mal Materie, da gab es keine Elementarteilchen, nicht. Es war einfach sozusagen alles eine einzige Idee, nämlich so dicht zusammen wie möglich und so heiß wie möglich und so gleichmäßig wie möglich auseinanderfliegend. Das ist der Anfang der Welt. Und daraus, aus diesem Zustand, ist alles das gekommen, was wir heute sehen. Die schönen Gestalten am Himmel, die Milchstraßensysteme, die Sterne, die Planeten auf den Planeten, also auf unserem jedenfalls, das Lebendige und im Lebendigen diese Aufwärtsentwicklung zu immer höheren, raffinierteren Gestalten von Pflanzen und Tieren, dann schließlich diese raffinierten Gehirne der höheren Tiere und in dem Allerhöchsten dann schließlich das Gehirn, das menschliche Großhirn, was zu all dem führt, was wir jetzt hier machen, was in uns jetzt passiert, wenn wir hier reden und zuhören. Das ist alles aus diesem unglaublich simplen Anfangszustand hervorgegangen. Warum? Nun, und Behauptung ist, die Wissenschaft hat das im Grunde im Prinzip verstanden. Warum das so kommt. Nämlich, die moderne Physik hat eingesehen, dass wenn es etwas gibt, also wenn irgendetwas aus Materie existiert, Materie in Raum und Zeit, das ist das, womit sich die Physik beschäftigt. Wenn man irgendein solches System hat, irgendeine Gestalt, dann ist das nicht starr und unveränderlich, sondern es verändert sich die ganze Zeit ein bisschen. Und zwar nicht nur aufgrund von starren Naturgesetzen. Also wenn man sich, so wie man sich das früher vorgestellt in der Physik, wenn ich ein System aus Materie baue und ich bestimme sozusagen die Stellungen von allen Teilen genau genug, dann kann ich für alle Zeiten vorhersagen, wie sich das weiterentwickelt. So ist das nicht. Die moderne Physik hat gesehen, dass wenn irgendein System gegeben ist, dann sagen zwar die Naturgesetze, wie sich das wahrscheinlich weiterentwickelt, aber nicht genau, wie sich es weiterentwickelt, sondern es sagt eben nur eine Wahrscheinlichkeit. Es kann so oder so oder so oder so kommen, und wie wahrscheinlich die verschiedenen Möglichkeiten sind, das ist tatsächlich durch die existierende Gestalt bestimmt. Und natürlich durch die benachbarten Möglichkeiten. Nämlich, was aus dem Bestehenden werden kann, hängt natürlich vom Bestehenden ab und von den Möglichkeiten. Also, das Bestehende und die Möglichkeiten bestimmen zusammen jetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, was wohl als nächstes passieren wird, was wohl als nächste Gestalt da sein wird. Und in dieser Auswahl von Möglichkeiten, da entscheidet der Zufall. Das ist also jetzt sozusagen die ganz kurze Zusammenfassung von dem, was die Naturwissenschaft in unserem Jahrhundert herausgebracht hat. Also die Wirklichkeit bestimmt zusammen mit den Möglichkeiten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, und in der wird durch den Zufall ausgewählt, was passiert. Also ganz simples Beispiel, wenn Sie hier eine Menge von Cäsiumatomen haben, haben Sie ja noch seit Tschernobyl, ne? und Sie wüssten jetzt durch exakte Messungen, also das sind ungefähr 1000 Atome, Frage dann, wie viel sind es dann in 30 Jahren? Dann wissen Sie, in 30 Jahren sind es wahrscheinlich 500, aber nicht genau. Sondern Sie wissen dann, naja, also 500 hat die größte Wahrscheinlichkeit, es können aber auch 490 sein, das hat eine etwas kleinere Wahrscheinlichkeit, oder 480. Und Sie kriegen also so eine Kurve, das nennt man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Ihnen sagt, was wahrscheinlich in 30 Jahren nach dieser Halbwertszeit von diesem Cäsium-137 dann noch an Atomen da ist. Das heißt, der Zerfall eines solchen Cäsiumatoms, der ist nicht exakt vorherbestimmt, sondern der passiert zufällig, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die gerade so groß ist, dass er in 30 Jahren etwa die Hälfte von allen Atomen zerfallen ist. Das ist also ein allen bekanntes Beispiel dafür, dass der Zufall mitbeteiligt ist bei der Entwicklung. Dann fragt man sich natürlich, ja, aber wenn der Zufall so eine große Rolle spielt, wie kann denn dann es passieren, dass immer raffiniertere, immer schönere, komplexere Gestalten in der Welt entstehen, wenn die mit nichts praktisch anfängt, mit wo noch nicht mal Materieteilchen da sind. Und dann entsteht die Materie, dann entstehen Moleküle, dann entstehen Sterne, Milchstraßen. Ja, das sind doch alles raffinierte Gestalten, Organisationsmuster. Wie können die durch den Zufall entstehen? Und das verstehen wir, warum das so ist. Gerade der Zufall sorgt dafür, dass immer raffiniertere Dinge entstehen. Es muss eben nicht geplant werden. Planen könnte man das nicht in der ungeheuren Menge von Möglichkeiten. Aber der Zufall sorgt dafür, dass in der riesigen Menge von Möglichkeiten alles ausprobiert wird. Und bei diesem Ausprobieren, durch die zufälligen Schwankungen, werden natürlich lauter Möglichkeiten gefunden, die schlechter sind. Naja, die sind natürlich gleich wieder weg. Alles, was schlechter ist, geht sofort unter. Ne? Aber weil es so ungeheuer viele Möglichkeiten gibt, kommt es eben auch mal vor, dass was Besseres zufällig erwischt wird. Also nehmen wir ein Beispiel. Das ist ja die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, ist ja das, was Darwin im vorigen Jahrhundert für die Entwicklung des Lebendigen sich gedacht hat. Und worüber man 100 Jahre lang gestritten hat. Hat man ihm vorgeworfen, dass der Zufall offenbar eine Rolle spielen soll. Und dann hat man ihm vorgeworfen, dass das ja gar keine Theorie sei, sondern eine logische Selbstverständlichkeit. Und sowas dürften doch Wissenschaftler nicht sagen, da müssten sie sich ja schämen. Nun, aber es ist ja gerade so, es ist eben wirklich eine logische Selbstverständlichkeit. Wenn man sich vorstellt, ein System von lebendigen Arten, nehmen wir mal an, das ist schon irgendwie entstanden und es ist jetzt da und die sind alle miteinander in Wechselwirkung, probieren miteinander aus, wie sie zusammenpassen, wie sie sich voneinander ernähren, wie sie sich gegenseitig helfen und alles das steht in Wechselwirkung mit der Erdoberfläche und der Luft und dem Wasser und so weiter. Und das funktioniert alles offenbar irgendwie lebensfähig. Aber es ist nicht unveränderlich, sondern es werden ständig kleine Versuche damit gemacht. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass Teilchen aus dem Kosmos herunterkommen, sogenannte Höhenstrahlung, und da trifft mal ein Teilchen eine Eizelle oder eine Samenzelle von einem der Lebewesen und richtet da drin einen kleinen Schaden an. Und das führt dazu, dass wenn jetzt diese befruchtete Eizelle sich entwickelt und ein neues Lebewesen wird, dann hat das ein ganz kleines bisschen andere Eigenschaft. Zum Beispiel ein Eiweiß ist ein bisschen anders und hat ein bisschen bessere oder ein bisschen schlechtere Enzymwirkung im Stoffwechsel dieses Lebewesens. Ja, dann wird jetzt halt ausprobiert, ist dieses Lebewesen dadurch etwas besser oder etwas schlechter lebensfähig. Dann wird das halt im Laufe der Generationen aus dieser Art wieder verschwinden, weil halt die anderen besser sind. Wenn es besser ist, dann wird diese Art von neuem Enzym sich vermehren. Das heißt, es wird diese Art von neuem Gen allmählich in der ganzen Population dieser Art zunehmen und auf die Weise wandert ganz allmählich über viele Generationen hinweg eine bessere Eigenschaft in diese Art hinein. Das ist das, was man die biologische Evolution nennt. Das ist das, was Darwin im vorigen Jahrhundert vor sich gesehen hat, ohne dass er die biologischen Mechanismen verstanden hat. Man wusste damals noch nicht, wie Vererbung funktioniert und wie also ein Teilchen aus der Höhenstrahlung eine Änderung einer Erbanlage machen kann. Das wusste man ja damals alles noch nicht. Aber er hat eben gesehen, dass wenn zufällig kleine Änderungen passieren, dass die dann dazu führen, dass das Bessere ausgelesen wird. Einfach durch den Prozess des Ausprobierens. Also das Leben selber wählt einfach durch das ständige Ausprobieren untereinander was Besseres aus, wenn etwas Besseres durch die Zufälle erreicht wird. Also die Zufälle sind schuld dafür, dass es besser wird. Nicht ein Plan. Ja? Und dieses Prinzip ist das Prinzip der gesamten Schöpfung von Anfang an. Schon in diesem allerersten Zustand, nach diesem Urknall, setzt dieses Prinzip ein. Und danach entstehen eben dann genau die Elementarteilchen, die es heute noch gibt. Erstmal entstehen viele, viele andere auch. Die zerfallen alle wieder. Die sind nicht lebensfähig auf längere Sicht. Die wir heute haben, das sind die, die sich bewährt haben und die lange Zeit, nämlich viele Weltalter lang, stabil sind. Wir wissen inzwischen, dass selbst die allerstabilsten Teilchen nicht ewig sind. Also sogar das Proton, der Kern eines Wasserstoffatoms, sogar das muss wahrscheinlich zerfallen. Aber in so ungeheuer vielen Weltaltern, dass das für uns völlig uninteressant ist. Aber es zeigt sich eben, praktisch alle Strukturen, die es in der Welt gibt, sind nicht ewig und sie sind auch nicht starr, sondern sie bestehen alle aus einem bestimmten Gezappel. Sie probieren sozusagen ständig benachbarte Möglichkeiten aus. Und die Gestalten, die sich bewähren und überleben, das sind, ja, warum bewähren sie sich denn? Worin liegt denn die Bewährung? Wenn sie doch dauernd zappeln, warum bleiben sie dann trotzdem, trotz ihres Gezappels, bei ihrem eigentlichen Wesen? Weil ihre innere Organisation so ist, dass wahrscheinlich das Gezappel nicht herausführt. Also, es wird zwar dauernd was ausprobiert, aber wahrscheinlich wird dabei nicht die Gestalt zerstört. Das ist der Sinn von Bewährung. Was ist das? Jetzt schauen wir es mal bei etwas höheren Gestalten an, bei uns, statt bei Atomen. Was passiert in uns? Wir schauen uns jetzt auf die naturwissenschaftliche Weise an, nämlich der Mensch und die Kultur, alles das. Was ist das denn? Als Materie in Raum und Zeit, was sind wir da? Unglaublich raffiniert organisiertes Lebewesen, nur wie die anderen auch, aber mit einem ungeheuer viel raffinierteren Großhirn. Was ist das? Das ist eine Ansammlung von ungefähr zig Milliarden Nervenzellen und jede davon ist mit ungefähr einigen zigtausend anderen verknüpft durch Nervenfasern. Jetzt denken Sie mal an die 24 Punkte. Ne? Zig Milliarden Nervenzellen und jede davon verknüpft mit einigen zigtausend anderen. Das ist das Gehirn. Hat offenbar ziemlich viele Möglichkeiten. Ne? Und das, was da drinnen passiert, dieses Aktivitätsmuster von diesem Organ, das erfahren wir als ich, als mein Fühlen, mein Denken, unsere sogenannten seelischen und geistigen Fähigkeiten. Das ist der Mensch, wenn wir ihn als Materie in Raum und Zeit anschauen. Ja? Also etwa zu sagen, na gut, wenn ich mich so als Lebewesen im Spiegel sehe, da glaube ich schon, dass ich aus Materie bestehe und in Raum und Zeit bin. Aber wenn ich mein Fühlen und mein Denken anschaue, dann ist doch ganz klar, das muss doch von einer anderen Welt sein. Das ist ein Irrtum. Dieser Schluss ist überhaupt nicht naheliegend, denn die ganz gewöhnliche Welt hat offenbar unendlich viel Platz für solche Phänomene. Wenn wir sehen, dass ich schon mit 24 Punkten mehr Möglichkeiten habe, als Atome in der Welt sind, dann habe ich ganz sicher mit zig Milliarden Nervenzellen, wo jede mit zigtausend anderen verknüpft ist. Also an der Menge der Möglichkeiten kann es nicht liegen, dass ich sage, das ist eine andere Welt. Sondern das liegt nur daran, dass ich mich als etwas ganz anderes erfahre. Weil ich nämlich dieser Prozess bin, der in diesem Organ passiert. Ja? Aber jedenfalls ist das kein Grund zu sagen, der Mensch ist etwas ganz anderes. Also bleiben wir mal für einen Moment bei dieser Vorstellung, dass der Mensch das ist. Also der Mensch, wie jedes Tier, wie alle Materie, das ist Materie in Raum und Zeit, aber das Wesentliche dieser Gestalt liegt offenbar in dieser ungeheuer komplexen Organisation, die sich so gut bewährt hat in ihrer Komplexität, dass sie über lange, lange Zeit sich immer wieder erneuern kann. Nun, der Mensch ist nicht sehr lang lebensfähig, lebt halt höchstens 100 Jahre, aber er erneuert sich ja immer wieder. Das heißt, hier wird irgendwie eine Schleife durchlaufen, wo immer wieder im Wesentlichen dasselbe passiert, nicht wahr? Der Reproduktionszyklus des Menschen. Das heißt, es werden wieder neue Kinder geboren und die haben einmal körperlich eben die richtigen Eigenschaften geerbt, die diese Lebensfähigkeit garantieren, die Gesundheit. Und dann lernen sie alles das, was sich für die Kultur als nützlich erwiesen hat, die Sprache und die Gewohnheiten und so weiter. Und alles das wird also immer wiederholt. Und darin liegt die Lebensfähigkeit. Also, obwohl diese Gestalten nicht starr sind, behalten sie doch das Wesentliche immer wieder bei. Und in dieser Beziehung ist also der Mensch nicht anders als ein Milchstraßensystem, wo also hier die Materie immer umeinander herumläuft, Milliarden von Jahren lang und neue Sterne bildet und Sterne vergehen wieder, aber die Gestalt dieses Milchstraßensystems von diesen Spiralen bleibt immer erhalten. Nun, das ist eine ungeheuer simple Gestalt, ganz armselig natürlich im Vergleich zu dem, was in uns geschieht, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Hier ist eine Struktur gefunden worden, die irgendwie sich so bewährt, dass trotz der vielen Zufälle, die überall immerfort passieren, diese Gestalt erhalten bleibt. Und das ist das Gleiche mit uns. Und nun kommt aber der Witz. Es ist mit dem Menschen doch was Besonderes. Einmal natürlich wird jeder sofort zugeben, dass wir die bei weitem raffinierteste und komplexeste Gestalt sind, die in der Welt bisher zustande gekommen ist. Das sagen ja alle, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Das ist völlig richtig. Das können wir auch wissenschaftlich plausibel machen. Wenn wir zum Beispiel fragen, wie viele Möglichkeiten hat denn ein Gehirn für verschiedene Strukturen, also für verschiedene Aktivitätsmuster sozusagen, die wir als Seele und Geist bezeichnen, dann sehen wir sofort, dass also schon jedes einzelne Gehirn mehr solche Möglichkeiten hat als die ganze Biosphäre. Also der Mensch ist wirklich in einem gewissen Sinne die Krone der Schöpfung. Er ist wirklich viel höher organisiert. Das hat der Mensch ja früher auch immer gewusst, einfach aus seiner eigenen Erfahrung, dass er halt tatsächlich in gewisser Weise die Krone der Schöpfung ist. Deshalb ist er das ja auch in allen Mythen. Allerdings hat man das nicht so verstanden, dass der Mensch unabhängig wäre von dem anderen. Das heißt es natürlich nicht. Sondern der Mensch besteht ja aus all den älteren Gestalten. Nämlich, was ist denn eine Nervenzelle? Eine Nervenzelle, das ist etwas, was ausprobiert worden ist über Milliarden Jahre. Das ist halt eine lebendige Zelle. Und wie die funktioniert, was da für Chemie drinne passiert und so, das ist ja alles ausprobiert worden in diesem ungeheuer langen Evolutionsprozess und hat sich als lebensfähig erwiesen. Und deshalb wird es ja immer wiederholt. Und deshalb ist ja das Prinzip der Zelle seit diesen Milliarden Jahren nicht mehr verändert worden. Oder nicht im Wesentlichen jedenfalls. Ja? Und wenn wir noch tiefer gehen, der genetische Code, das Prinzip der Vererbung der Information in der Zelle, das ist allem Lebendigen gemeinsam. Alles Lebendige hat dieses gleiche Prinzip. Eben weil sich so sehr bewährt hat, dass es bis heute in allem Lebendigen das gleiche Prinzip ist. Das heißt, die Tatsache, dass immer höhere Schichten von Komplexität entstanden sind, bedeutet nicht etwa, dass die tieferen Schichten verlassen worden sind, sondern die sind ja immer erhalten geblieben. Das Leben ist doch nicht auf die Idee gekommen, also jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, mit der Materie zu experimentieren und zu fragen, ob es nicht vielleicht noch andere Atomkerne geben könnte. Und ob, ja, die Entwicklung des Lebens enthält nichts derartiges, sondern das Leben entwickelt sich auf der Wurzel der einmal entstandenen Materie. Und das höhere Leben entwickelt sich auf dem tiefer entstandenen Leben und behält das immer bei. Und die Höherentwicklung liegt also immer darin, dass die schon vorhandenen Gestalten miteinander in Wechselwirkung treten mit immer schwächeren Mitteln. Ja, das, wenn man sich das anschaut, den Prozess der Entwicklung komplexer Strukturen in der Welt, dann sieht man, dass die Wechselwirkungen, mit denen die höhere Komplexität möglich wird, diese Wechselwirkungen werden immer schwächer. Das sind also erst die starken physikalischen Wechselwirkungen, dann schwächere, dann die chemischen Wechselwirkungen, dann noch schwächere chemische so Wasserstoffbindungen und dann schließlich im Lebendigen eben noch schwächere Wechselwirkungen zwischen Zellen durch Austauschprozesse und dann im Gehirn schwache noch schwächere elektrische Wechselwirkungen, dann zwischen Menschen, die Sprache, die sich durch Luftschwingungen ausbreitet, oder die Ideen, die sich über bedrucktes Papier ausbreiten, das sind dann sozusagen nur noch ganz schwache Wechselwirkungen. Und die Komplexität, die höhere Komplexität, das raffiniertere Zusammenpassen, kommt eben genau dadurch zustande, dass die alten Dinge erhalten bleiben und auf immer schwächerem Niveau miteinander in Wechselwirkung treten. Und dadurch können höhere Gestalten zustande kommen. Gut. Soweit also alles schön und gut. Jetzt könnten wir sagen, wir haben das Prinzip der Schöpfung verstanden. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und zuschauen und sagen, siehst du, unser Universum ist von dieser Art, die Naturgesetze und die ursprünglichen Strukturen sorgen dafür, dass immer raffiniertere Strukturen zustande kommen. Nun, die Front, an der das heute passiert, das ist unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen, der Mensch, da passiert das Wesentliche. Und jetzt lehnen wir uns zurück und schauen zu und dann wird es aufwärts gehen. Das ist die Haltung, die die Wissenschaftler im Grunde gehabt haben. Jetzt, seit wir das entdeckt haben, wie die Welt funktioniert, da lehnt sich also die eine Sorte von Wissenschaftlern zurück und schaut zu und sagt, na, schauen wir doch mal zu und warten, was passiert. Und die andere Sorte, haben wir natürlich auch, die also ein bisschen nachdenken über diesen Prozess und sagen, ah ja, das ist ja genau unsere Aufgabe, nun die Welt voranzubringen. Nämlich, was ist die Aufgabe eines Wissenschaftlers? Der soll ausprobieren, im Labor und im Kopf, auf dem Papier, soll ausprobieren, welche Möglichkeiten es gibt, welche besseren Möglichkeiten darunter sein könnten und soll die dann, diese neuen Optionen, wie man das gerne nennt, der Gesellschaft anbieten. Nicht wahr? Das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Da habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, indem ich so einen Wissenschaftler, der mir das also sagte, gefragt habe, ja, wie viele neue Optionen willst du denn der Gesellschaft anbieten? Da schaut er mich natürlich ganz verständnislos an. Und so, ja, wieso? So viele wie möglich natürlich. Und da ist ein Problem. Habe ich nämlich dann gefragt, ja, ach so, wie viele pro Tag? Oder wie viele pro Stunde? So viele wie möglich, also wie viele pro Sekunde? Und da sehen wir auf einmal, was das Problem ist. Nicht wahr? Es ist unwahrscheinlich, dass wenn man über viele neue Optionen in kurzer Zeit entscheiden soll, dann ist es unwahrscheinlich, dass was Besseres dabei rauskommt. Wie kann das sein? Es ist doch genau das alte Schöpfungsprinzip. Nämlich, das Bestehende zappelt herum in der Nachbarschaft, in der Menge der Möglichkeiten. Und wenn dabei was Besseres gefunden wird, dann wird das verwirklicht, weil sich's als überlegen erweist. Und dann zappelt das auch wieder herum und findet noch was Neues, was auch sich als überlegen erweist, wahrscheinlich. Und so geht's immer aufwärts. Und das ist doch das, was jetzt wir machen, die Wissenschaft und die Technik, ist doch genau dieser Prozess. Wieso behaupten wir jetzt auf einmal, es ist schief gegangen? Es kann schief gehen. Es ist doch früher auch nicht schief gegangen. Also was ist der Witz? Was ist beim Menschen anders? Warum geht es jetzt schief? Ja, das ist natürlich, die Antwort ist so einfach, dass ich es kaum wage, Ihnen zu sagen. Es ist ganz trivial und jeder, der auch nur einen Moment drüber nachdenkt, sieht sofort, was das Problem ist, nicht wahr? Warum ist es denn früher wahrscheinlich gewesen, dass was Besseres rauskommt? Ja, weil ungeheuer viele verschiedene Versuche gemacht wurden. Ja, von den unermesslich vielen Mutationen, die also bei der Entwicklung des Lebendigen gemacht worden sind, durch solche Treffer von Höhenstrahlung oder durch irgendwelche Chemikalien, die da in den Zellkern eingedrungen sind, Gifte, die irgendeinen Schaden gemacht haben, von all diesen unendlich vielen Versuchen ist ja fast alles falsch gewesen. Fast alle Versuche in diesem Prozess von Versuch und Irrtum sind Irrtümer. In dem Sinne, dass sie sich eben nicht bewähren und sofort wieder untergehen. Also nicht sofort, viele auch erst langsamer. Aber es werden halt immer sehr viele Versuche gemacht. Und weil so viele gemacht werden, ist es halt doch wahrscheinlich, dass bessere dabei sind und die überleben dann und setzen sich durch. Und dadurch geht es aufwärts. Also offenbar ist die wesentliche Voraussetzung für die Aufwärtsentwicklung ist, dass ungeheuer viele Versuche gemacht werden, unabhängig voneinander. Und diese Voraussetzung war auf der Erde immer erfüllt und im Universum auch. Wir haben im Universum viele Milliarden, Milliarden von Milchstraßensystemen und in jedem Milchstraßensystem 100 Milliarden Sterne. Es könnte sein, dass wir die einzigen sind im ganzen Universum, dass es gar keine anderen so hochentwickelten Gestalten gibt. Das könnte sein. Das würde mich gar nicht wundern, weil die Menge der Versuche, die gemacht werden muss, damit sowas zustande kommen kann, ist wahrscheinlich sehr, sehr groß. Könnte auch sein, dass es auch viele andere Sterne gibt, wo auch Lebewesen entstanden sind, vielleicht sogar höhere als wir. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Aber was wir beurteilen können, ist, es ist offenbar eine ungeheure Menge von Versuchen notwendig, damit diese Entwicklung zu solcher Höhe führen kann. Aber nicht nur das. Das ist die eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Die vielen verschiedenen Versuche. Aber es kommt noch eine andere Voraussetzung dazu, die wir auch sofort sehen können. Es muss doch so sein, dass wenn ein Versuch sich als erfolgreich erweist, was heißt das denn eigentlich? Das heißt, er setzt sich durch. Also in einer lebendigen Art zum Beispiel, eine gute Mutation, die setzt sich im Laufe von vielen, vielen Generationen durch. Nicht wahr? Und dann hat eben diese Art auf einmal etwas bessere Eigenschaften. Oder wenn ein Teil dieser Art auf irgendeine andere Insel kommt und so, dann driftet ein Teil dieser Population in eine andere, ein bisschen andere Richtung, dadurch, dass sie isoliert ist von dem größten Teil der anderen, und dann kann eine neue Art entstehen und so. Aber es geht eben insgesamt immer höher zu immer raffinierteren Gestalten. Und da ist noch eine andere Voraussetzung drin, sehen wir schon, nicht wahr? Wenn schon innerhalb kurzer Zeit entschieden werden könnte, dass das ist das Beste und würde das ganze Alte verdrängen, dann könnte es doch relativ leicht passieren, dass sich halt erst nach ein paar Generationen dann herausstellt, es war doch nicht so gut, wir passen jetzt doch nicht zusammen mit dieser anderen Art, die ist ein bisschen geschickter, die rottet uns jetzt aus, oder wir passen nicht zusammen mit dem Erdklima, es gibt Klimaschwankungen, an denen wir wieder eingehen. Oder umgekehrt, noch schlimmer, wir machen selber einen Schaden am Erdklima, sodass das Erdklima anfängt davonzulaufen, so wie es das jetzt gerade tut. Also kurz und gut, wenn die Entwicklung zu schnell geht, dann wird nicht genügend ausprobiert, ob die Dinge wirklich zusammenpassen. Der Witz bei der Evolution ist nicht nur, dass so ungeheuer viele Versuche gemacht werden, sondern entscheidend ist, dass immer genügend Zeit ist, um ziemlich zuverlässig festzustellen, dass wirklich das Neue mit dem Alten zusammenpasst. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass es aufwärts geht. Das war die Geschichte der Entwicklung bis zum Menschen. Und mit dem Menschen sind beide Voraussetzungen des Fortschritts verletzbar geworden. Und nicht nur verletzbar, sondern sogar zwangsläufig verletzt. Es muss, weil die Erde rund ist, schließlich irgendwann dazu kommen, dass die angeblich besten Ideen die ganze Erde erobern. Und dann nicht mehr viele verschiedene Versuche gemacht werden, sondern immer überall dasselbe. Das feiern wir, haben wir vor ein paar Jahren gerade gefeiert, den Eintritt dieses Ereignisses. Nicht wahr? Die Entdeckung Amerikas war sozusagen ist ein Symbol dafür. Natürlich ist es dann hinterher noch ein bisschen weitergegangen, bis die ganze Erde wirklich erobert war von unseren Ideen. Aber es ist jedenfalls eingetreten, dass die Ideen des Abendlandes die ganze Erde erobert haben und auch dann ungeheuer schnell und immer schneller umgestaltet haben. Das heißt, hier ist ein Verlust an Vielfalt beim Ausprobieren eingetreten. Weil man glaubt, wir haben doch schon das Beste. Und das erweist sich als das Beste dadurch, dass es alles andere beseitigt. Und das muss ja auch so sein, denn natürlich verdrängt das Größere das Kleinere. Das ist immer so, da kann man gar nicht drüber streiten. Das ist eine logische Selbstverständlichkeit. Das sehen Sie überall. Die größere Macht verdrängt halt die Kleinere. Also geht dieser Prozess, bis eine Macht die ganze Erde beherrscht. Nicht unbedingt militärisch, das ist ja gar nicht mehr nötig heute, das geschieht ja auf andere Weise. Das ist die Wirtschaftsmacht. und die Ideen, unsere Ideen, die wissenschaftlich-technischen Ideen. Aber auf jeden Fall ist die Erde eine Einheit geworden. Und das ist zwangsläufig und unvermeidlich in einem räumlich endlichen System. Also das heißt, auf einem Planeten. Wenn die Erde so eine Scheibe wäre, die bis ins Unendliche geht, dann würde dieses Problem nicht auftauchen. Nicht wahr? Weil das könnte man nicht erfüllen. Dann würde also halt doch mal da und irgendwo ganz woanders was anderes passieren können. Und dann, wenn sich herausstellt, dass das nicht so gut war, dann geht es halt unter und dann kann immer wieder das irgendwie dahin diffundieren. Also das wäre in einem unendlichen Raum kein Problem. Aber in der Welt gibt es halt leider nur endliche Räume und die Erde ist halt rund. Und wir haben also diese endliche Erdoberfläche. Deshalb muss es passieren, dass schließlich bestimmte Gestalten sich so bewähren, wenn auch nur in Anführungszeichen vielleicht, dass sie den Planeten erobern. Und dann werden immer weniger Versuche gemacht, verschiedene Versuche. Es wird überall im Wesentlichen das Gleiche getan und das Ganze wird immer schneller. Das ist ja genau der Prozess, mit dem ich angefangen habe. Nun taucht ein Problem auf, dann kommen die Wissenschaftler, die Experten sagen, ja, ja, das lösen wir. Und diese Lösung ist so überzeugend, dass es alle sofort machen und die ganze Erde macht es und dann hat halt die Erde nächstes Jahr zwei Probleme. Nämlich noch ein bisschen mehr Chemikalien freigesetzt, noch ein bisschen mehr vielleicht auch neue Lebewesen erzeugt, ein bisschen mehr Spurengase in der Atmosphäre, ein bisschen mehr Gifte im Wasser und im Boden, und aber überall dieselben. Überall dasselbe. Und also die Vielfalt wird abgebaut und durch eine gefährliche Einfalt ersetzt, die sich als immer problematischer erweist. Und der Prozess der Problemlösung geht halt immer schneller, auch kein Wunder. Ich meine, wer als Erster eine Lösung hat, wird wahrscheinlich damit eben weltweit durchdringen. Das heißt, das Schnelle verdrängt auch das Langsamere. Wenn etwa irgendwo noch Menschen leben, die glauben, sie können auf ihre altmodische, langsame Weise existieren, dann werden die halt einfach verdrängt. Auf die Weise haben wir alle anderen Kulturen praktisch schon abgeschafft. Natürlich gibt es in bestimmten geistigen Bereichen, die nicht so viel bedeuten für die Wirtschaft und für die Technik, da gibt es schon noch Kulturreste auf der Erde da und dort, aber das wird alles immer unwichtiger und immer schneller verdrängt und ersetzt durch die beherrschenden Ideen des Abendlandes. Und wir sehen, der Mensch musste offenbar, wenn es nicht bei uns passiert wäre, dann hätte es woanders passieren müssen. Weil das Große das Kleine verdrängt und das Schnelle das Langsame verdrängt, muss die Erde in diese Krise geraten, in der die Wertschöpfung instabil wird. Indem in Wirklichkeit eben nicht mehr höhere Werte geschaffen werden, sondern im Wesentlichen die alten Werte abgebaut werden, ohne dass wirklich lebensfähige Strukturen an ihre Stelle treten. Das ist das, wofür ich das Wort die globale Beschleunigungskrise erfunden habe, weil mir das sozusagen die beiden Aspekte gut auszudrücken scheint, dass die Entwicklungen zu schnell gehen und zu einheitlich. Und damit die logischen Voraussetzungen wirklicher Wertschöpfung verletzt sind, die in der ganzen Geschichte vom Urknall bis zum Menschen immer erfüllt waren. Und trotzdem können wir nicht sagen, dass da jemand dran schuld ist. Sondern es musste so kommen. Es ist logisch unvermeidlich, eben weil sozusagen systemtheoretisch unvermeidlich, dass das Schnellere das Langsamere verdrängt und das Größere das Kleine verdrängt. Und diese Schwachstelle im Schöpfungsprinzip, das haben die Menschen schon lange verstanden, nicht wahr? Das kommt in allen Schöpfungsmythen vor. Und Sie wissen ja, wie das heißt. Nicht? Das ist der Teufel. Nur, dass man, naja, Sie sehen ja schon daran, dass ich das eine Krise nenne und nicht den Untergang, da sehen Sie ja, dass ich offenbar der Meinung bin, dass man da irgendwie diese Krise überwinden könnte. Und die gleiche seltsame Vorstellung hatten die Menschen früher auch. In den meisten mythologischen Vorstellungen ist man immer irgendwie, hat man zumindest die Hoffnung gehabt, dass Gott stärker ist als der Teufel, nicht wahr? Warum denn eigentlich? Was ist der Witz dabei? Woran liegt das? Dass wir diese Hoffnung haben können. Also schauen wir nochmal an, wie also der Teufel, wenn wir jetzt mal ganz abstrakt sagen, was ist der Teufel? Die Möglichkeit des Scheiterns bei dem Versuch, höher zu kommen. Nun, früher, vor dem Menschen, hat dieser Teufel nicht die Macht übernehmen können. Natürlich, es ist fast alles immer Scheitern gewesen und trotzdem war es immer wahrscheinlich, dass es höher kam. Also das lokale Scheitern, der Untergang von all den vielen Versuchen, Mutationen oder chemischen Begegnungen und was, das war nicht schädlich. Also der Teufel in dem Sinne, dass ein globales Scheitern eintreten kann, den gab es früher nicht. Der kommt ja auch in unserer Bibel, kommt er auch erst mit dem Menschen sozusagen in die Welt. Nicht wahr? Der Teufel ist ja ursprünglich ein Engel. Nicht? Jetzt muss man aber wirklich, wenn man mal eintaucht in diese alten Mythen, dann sieht man, wie unglaublich gut die Menschen das Wesen dieses ganzen Problems verstanden haben. Das steht sozusagen in unseren religiösen Mythen, diese Geschichte genau drinne. Nämlich, wie heißt denn dieser Engel? Der heißt Luzifer. Nicht wahr? Und das ist übrigens nicht nur in der hebräischen Bibel, sondern es gibt viele andere Mythen. Auch bei den Griechen ist das ja gar nicht so verschieden. Der Prometheus, das heißt Vordenker, der das Feuer vom Himmel gebracht hat, das ist ja ganz verwandt mit dieser Gestalt des Luzifer, der Lichtbringer. Und wie kommt das, dass dieser Teil des Schöpfungsprinzips dem Menschen so gefährlich wird? Der ganzen vorherigen Schöpfung nicht. An den ersten 5 Tagen, das steht ja da in der Bibel, und das ist gut beschrieben, wie die Welt anfängt mit diesem Tohu wa Bohu, das heißt ja eigentlich das Nichts, da ist eben noch nichts. Und aus diesem Nichts heraus wachsen die Gestalten. Warum? Weil Gott da ist, den ganzen Tag knetet in diesem Nichts und im Lehm. Und ja, wie kommt bei diesen Kneten denn was Besseres zustande? Wie macht denn der Bildhauer das, dass da was Schöneres zustande kommt? Der knetet und knetet und das hat doch nicht in jedem Fingerschritt jetzt einen Plan, was dabei rauskommen soll. Nein, bei diesen Kneten wird immer das Ganze angeschaut, weil alles miteinander ausprobiert wird. Und dabei zeigt sich eben, dass es schön wird, weil es zusammenpasst. Ja? Und deshalb steht am Abend immer da, und siehe da, es war sehr gut. Das beschreibt genau, warum dieses Prinzip erfolgreich sein muss. Und nun geht das eben 5 Tage lang und da hat der Teufel gar nichts zu sagen. Da ist der Teufel ein Teil Gottes, der, wenn man genau hinguckt, sieht, ja, fast alle diese Knetbewegungen sind falsch. Aber das macht nichts, es geht trotzdem aufwärts dabei. Nicht wahr? Erst, wie der Mensch da ist, was passiert da mit diesem Luzifer? Wieso fällt er denn plötzlich runter? Was ist so passiert? Naja, wenn wir das jetzt mit unserer Sprache anschauen wollen, dann würden wir sagen, ja, was dieser Engel, der hat zugeschaut bei diesem Prozess und hat das gesehen. Den hat nicht das Kneten interessiert, sondern der hat gefragt, wie funktioniert denn das? Der hat gesehen, wie die Atome funktionieren, die Elementarteilchen funktionieren, wie die Chemie funktioniert, wie der genetische Code funktioniert, wie das Lebendige in der Zelle funktioniert, wie das Gehirn funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie der Markt funktioniert, wie die Werbung funktioniert. Das hat er alles kapiert. Lauter ganz einfache Gesetze. Die Gesetze der Physik und der Chemie, das sind unglaublich einfache Dinge. Wir haben sie zwar noch nicht bis zum letzten Wurzel verstanden, aber wir sehen jedenfalls, das kann man ja letztlich alles in ganz einfache mathematische Formen gießen. Das hat er gesehen, dieser Engel. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich das alles weiß, wieso soll ich denn da so lange warten? Das kann ich doch viel schneller. Ne? Und deshalb ist er runtergefallen. Und hat auf einmal einen anderen Namen gehabt. Ne? Nämlich, was heißt denn Teufel? Diabolos heißt der Durcheinanderwerfer. Nicht wahr? Ja, warum wirft das durcheinander? Doch nicht, weil er böse ist. Das ist eine Verdrehung. Der ist nicht böse. Der will das Beste. Das ist ein Weltverbesserer. Der will doch natürlich, der will dasselbe machen wie Gott, bloß eben schneller. Und deshalb muss es schief gehen, weil die Voraussetzung erfolgreicher Schöpfung ist eben, dass es langsam geht und in Vielfalt geschieht. Und das heißt, der Teufel wird dadurch böse, dass er die logischen Voraussetzungen erfolgreicher Schöpfung nicht verstanden hat. Also er ist dumm, nicht böse. Die Bosheit kommt aus der Dummheit. Und das ist bei uns nicht anders. Denn wenn Sie sich anschauen, wo all die Fehlschläge und die Zerstörung der Welt bis hin zum Abbau der Ozonschicht und so weiter und zur Ausrottung der lebendigen Arten herkommt, oder die Freisetzung von 10 Kilogramm Plutonium und ein paar Kilogramm Jod, was man über ganz Europa verschüttet, von Tschernobyl her und so. Das ist doch alles nicht aus Bosheit passiert. Das ist alles im besten Willen, nach bestem Wissen und Gewissen und keiner dran schuld, nicht wahr? Es ist nur Dummheit. Aber jetzt kommt eben die optimistische Seite dieser Geschichte. Gerade weil es so einfach zu verstehen ist, wie dumm das ist. Wir können das Schöpfungsprinzip verstehen. Wir können sehen, dass logische Voraussetzungen sind Vielfalt und Gemächlichkeit. So habe ich das als Schlagworte immer gewählt. Seit 20 Jahren sind das sozusagen meine Lieblingsschlagworte. Aber ich habe jetzt versucht klarzumachen nochmal, was ich damit meine. Das sind eben wirklich die Voraussetzungen vieler unabhängiger Versuche und die genügend Zeit zum Ausprobieren, ob die Dinge wirklich zusammenpassen. Wenn das gegeben ist, dann ist es wahrscheinlich, dass es aufwärts geht. Und nun folgt natürlich sofort raus, was wir tun müssen, wenn wir wollen, dass die Erde nicht untergeht. Nicht wahr? Völlig klar.